Auch einen schönen guten Abend von mir. Ich bin Pascal Mojan, Teil der Gemeinde und ja auch Teil des Leitungsteams. Und heute darf ich mal wieder predigen. Ich habe schon länger nicht mehr gepredigt, einfach weil ich ja eine Ausbildung begonnen habe und viel arbeite und nicht mehr so die Zeit zum Vorbereiten finde. Aber ein bisschen Zeit habe ich gefunden und ja, darf euch heute was erzählen. Wir haben gerade ein Thema oder ja, eine Predigtreihe, unsere Kernüberzeugung als Vineyard Dach. Kennt die jemand? Weiß jemand, was das ist? Kennt einer? Jörn, sehr gut. Sag doch mal eine.
Eine Gemeinschaft.
Okay, kennt noch jemand eine? Ah, Heidi. Die sich den Menschen zuwendet? Sehr gut. Ah, super. Bettina. Na, nicht ganz. Richtig. Und Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat, zum Beispiel. Genau. Und heute ist behandeln wir Leben in Orientierung an Gottes Wort. Und ein Thema, das mir schon länger mal so ein bisschen auf dem Herzen lag, ist Geld oder Finanzen. Und da habe ich mich im letzten Jahr mal so ein bisschen mit beschäftigt, vor allem mit dem Thema Zehnten. Und da ist heute eine kleine Predigt zum Thema Zehnten draus geworden. Ja, ich glaube, den zweiten Teil fürs Neue Testament, den muss ich dann irgendwann mal nachholen. Aber das habe ich dann nicht mehr, hat dann nicht mehr ganz gepasst. Aber egal. So, und da fange ich an mit Abraham und Melchisedek. Und Abraham ist eigentlich mehr bekannt unter Abraham, aber vor seiner Beschneidung hieß er einfach nur Abraham, wobei ich die Bedeutung des Namens auch gerade nicht weiß. Und auf jeden Fall, Abraham hat Familie, hat einen Neffen, Lot, und der ist irgendwie in Bedrängnis geraten. Der hat in Sodom gewohnt und der Sodom wurde von so Großkönigen überfallen. Man wird vielleicht heute sagen so Warlords. Die haben die Gegend da überfallen, alle verschleppt, alles mitgenommen und auch diesen Lot. Und davon hat dann Abraham irgendwie mitbekommen, musste seinen Neffen retten und hat dann im Grunde einen Krieg oder Kampf gegen diese Warlords gemacht. Abraham verfolgt die Plünderer, überfällt sie und besiegt sie und holt alles zurück, was Lot und den anderen Menschen genommen wurde. Und nach diesem Sieg trifft Abraham Melchisedek. Und da lese ich aus der Basisbibel, die wir leider nicht als Übersetzung hier haben. Deswegen wird es nicht an die Wand geworfen. Ihr könnt es aber in eurem Handys nachschauen unter Deutsche Bibelgesellschaft, die haben die Basisbibel. Bibelserver leider nicht. Und leider NGÜ, nur das Neue Testament. Das Alte ist leider noch nicht online. Aber gut. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gepriesen sei der höchste Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Da gab Abraham den Melchisedek den zehnten Teil der ganzen Beute. So, Melchisedek taucht hier nur kurz in der Bibel auf, hat aber dafür eine große Bedeutung. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und es wird ja auch gesagt, dass er König von Salem ist. Das heißt so viel wie einmal König Jerusalems oder König des Friedens. Und ich finde auch sehr interessant, dass er Brot und Wein bringt, wie beim Abendmahl. Also, Und außerdem ist er Priester des höchsten Gottes. Und später steht im Hebräerbrief, dass Jesus ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks ist. So, man kann sagen, dass Melchisedek mehrere Eigenschaften oder Merkmale von Jesus Christus hat. Und irgendwie ist Melchisedek dadurch so die erste Person, die prophetisch auf Jesus hinweist. Und die Reaktion vom Abraham in dieser bedeutenden Situation ist, dass er den zehnten Teil seiner Beute an Melchisedek gibt. Und das habe ich auch in einem Kommentar gelesen. Eine Auslegung von dieser Geschichte ist auch, dass sich da der alte Bund vor dem neuen Bund, also Abraham als alter Bund vor dem neuen Bund Melchisedek verneigt. Dass die erste Geschichte oder der erste Teil zu dem zehnten und eine weitere Sache ist Jakob, das ist der Enkel von Abraham. Also die Geschichte von Jakob ist ja relativ bekannt. Die meisten, die irgendwie eine christliche Bildung oder Kindergottesdienstbildung haben, kennen die Geschichte. Jakob betrügt seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht. So, und wenn man als älterer Bruder betrogen wird, ist der Bus gekommen? Nee. Ups, die Johanna kommt mit dem Bus. Ist der Bus noch nicht gekommen, ne? Naja, gut. Ja, er wird schon irgendwann kommen. Genau. Also, mein Bruder hat mich mal betrogen. Der hat mir meine Wassersoaker, die hat einem Freund für 2 Euro abgekauft und mir für 17 Euro verkauft, hat mir es aber nicht erzählt. Da hat mir gesagt, er hat sie für 15 Euro gekauft und mir für 17 Euro weiterverkauft und 2 Euro Gewinn gemacht. Irgendwann habe ich das rausgekriegt, dass der eine Spanne von 15 Mark, waren es nicht Euro, Mark, hatte und da war ich sauer. Also ich kann den Esau verstehen, dass er so sauer war und sein Bruder wirklich Angst haben musste und fliehen musste. Genau. Und Jakob ist eben auf der Flucht und kommt an einen Ort, wo er nicht mehr weiter kann, weil es dunkel ist, wo er übernachten muss. Und da legt er sich hin zum Schlafen. Und in dieser Nacht hat er einen Traum. Ah ja, sehr gut. Die Stelle kommt gleich. 1. Mose 28, genau, 20 bis 22. Und da kommt ein Ort, wo er übernachten möchte, weil es schon dunkel ist. Und in dieser Nacht hat er einen Traum. Und in diesem Traum sieht er eine Himmelsleiter, wo Engel Gottes hoch und runter steigen und wo ihm Gott hinterher begegnet. Und plötzlich steht Gott vor ihm und sagt, Jakob, dass er der Herr ist und ihm Jakob das Land geben möchte, worauf er liegt, dass er zahlreiche Nachkommen haben wird und dass er ihn behüten wird und bei ihm sein wird. Und Jakob wacht aus diesem Traum auf und ist total ergriffen von dieser Gottesbegegnung. Er hat Ehrfurcht vor diesem Ort und nennt ihn Haus Gottes und markiert ihn mit einem Kultstein. Also, Ich stelle mir das irgendwie total krass vor, so eine Gottesbegegnung zu haben und von Gott, es war ein Traum, aber so direkt angesprochen zu werden. Und da gibt dann Jakob ein feierliches Versprechen ab in 1. Mose 28, 20, 22, genau. Dann gab Jakob ein feierliches Versprechen ab. Gott stehe mir bei und behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Sie schlägt aus, alles gut gelaufen. Genau, sie war im Kino und wir waren schon hier. Ja. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an dem Ort entstehen, wo ich den Kultstein aufgestellt habe. ich werde den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. So, hier haben also zwei Menschen in der Bibel, die eine besondere Gottesbegegnung hatten oder einen Gottesmoment erlebt haben und daraufhin von ihrem Ertrag oder von dem, was sie empfangen haben, den zehnten Teil an Gott gegeben. Also es war ihnen irgendwie ein Bedürfnis, sich dankbar zu zeigen oder eine Reaktion zu zeigen, dass sie ihn ehren und lieben und haben das eben in Form des Zehnten gemacht. Ja, so, wir kommen zum Zehnten im Gesetz Mose. Und da habe ich als erstes 4. Mose 18, Vers 21. Ja, und da lese ich genau, aber ich gebe den Leviten den zehnten Teil jeder Ernte in Israel als Erbteil. Es ist der Lohn für ihre Arbeit, die sie am Zelt der Begegnung verrichten. Und dann mache ich weiter in Vers 24. Denn als Erbteil habe ich den Leviten den zehnten Teil jeder Ernte gegeben. Denn den müssen die Israeliten für den Herrn entrichten. Den zehnten Teil gebe ich den Leviten als Erbe. Deswegen sage ich zu ihnen, ihr habt kein Erbteil bei den Israeliten. Also, im Zelt der Begegnung Im Zelt der Begegnung wurde Gott zu der Zeit von Mose verehrt, angebetet, es wurde ihm geopfert, also es wurden ihm Brandopfer gemacht und das war so die Anbetung, die Verehrung. Und diesen Dienst des Opferns, das hatten die Leviten. Und für diese Arbeit des Opferns und den Betrieb der Instandhaltung des Zelts waren die Leviten quasi freigestellt, hatten keinen anderen Job, sind jetzt nicht als Landwirte aufs Feld gegangen oder als Jäger, sind keinem Handwerk nachgegangen, sondern sie waren nur für diese Stiftshütte oder für das Zelt der Begegnung zuständig. Und die Leviten waren auch Priester oder Priester waren immer Leviten und sie waren Mittler zwischen Gott und dem Volk. So, kleiner Sprung, in unserer Zeit, in der Zeit des neuen Bundes, den wir mit Jesus Christus geschlossen haben, indem er für uns gestorben und auferstanden ist, indem er die Macht der Finsternis besiegt hat, sind wir als Jesus-Nachfolger, als Christen, alle Priester. Es gibt jetzt keiner, der diese Aufgabe der Anbetung verrichtet und dafür extra, das extra machen muss. Andere können das nicht. Also der dafür einen extra Job haben muss und also ein bisschen höher steht quasi, die anderen nicht oder ausgesondert ist, sondern wir alle sind Priester zwischen und irgendwie auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das wären dann aber für mich dann eher die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber unsere Berufung oder Aufgabe ist es, Gott zu anbeten, ihn zu ehren, Gemeinschaft mit ihm zu haben und seine Botschaft an die Menschen weiterzugeben. Und natürlich gibt es Berufungen und es ist gut, wenn Menschen für den Dienst an Gott finanziell freizusetzen. Das wollte ich noch sagen, dass das durchaus okay ist, Leute zu bezahlen. Aber eben, dass wir jetzt ein anderes Verständnis von Priestertum haben. So, und wie gesagt, es gibt auch in unserem Gottesdienstbetrieb, Gemeindeentwicklung, einiges an Arbeit, die bewältigt werden muss und das braucht Geld. Und das Geld, was wir in die Gemeinde geben, ist eben Geld, das Gott im Endeffekt verherrlichen soll. So, deshalb glaube ich, dass wir als Christen, besonders von Freikirchen, unser Verständnis von dieser Stelle vom Zehnten abgeleitet haben. So, man spricht ja häufig noch immer vom Zehnten und ich glaube, das kommt so hauptsächlich von dieser Stelle. Dann habe ich einen interessanten Fund gemacht. Also bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war mir es gar nicht so bewusst. Und zwar in 5. Mose 14, 22 bis 27. Oh, nee, ich habe aber nur, nee, 22, 23, Entschuldigung. Vers 22 und 23. Du sollst jedes Jahr den 10. Teil sammeln von allem, was auf dem Feld wächst. Iss ihn vor dem Herrn, deinen Gott, komm an den Ort, den er erwählen wird, um dort in seinem Namen gegenwärtig zu sein. Genieße dort alles, den 10. Teil von deinem Korn, Wein und Olivenöl, die Erstgeburt von deinen Rindern, Schafen und Ziegen. So wirst du für dein ganzes Leben lernen, Ehrfurcht zu haben vor dem Herrn, deinen Gott. Also, es gibt einen 10., den man aufbewahren oder ja, nehmen soll, an einen Ort zu kommen und dort die Erträge, die Gott gedeihen lassen hat, zu genießen. Man kann auch einfach sagen, es gibt den 10., um zu feiern und eine rauschende Party zu feiern, zu haben. Und ich persönlich fände zwar etwas zu viel Geld jetzt neben dem, was ich jetzt, oder was wir als 10. bezahlen, nochmal bereitzustellen, um zu sammeln und dann einmal im Jahr ein Riesenfest zu sammeln. Das wäre ja schon eine große Summe. Aber ganz ehrlich, ich kenne keine Gemeinde, die eine extra Kasse hat, um Geld zusammenzulegen, um davon einfach zu feiern, dass Gott gut ist, was weiß ich, wie viel Fässer Wein zu bestellen oder so, oder in ein Hotel zu fahren zusammen und richtig die Post abgehen zu lassen. So, das fand ich eine ganz interessante Sache. Ja, dann komme ich zu 5. Mose 14, 28 bis 29. So. Am Ende jedes dritten Jahres sollst du den 10. Teil deiner Jahresernte holen. Bring alles zu den Stadttoren und lass es dort. Dann sollen die Bedürftigen kommen, sie sollen essen und satt werden. Der Levit, der im Gegensatz zu dir keinen Anteil am Land hat, kein Erbbesitz, der Fremde, die Waise und die Witwe, die bei dir leben. Dann wird der Herr, dein Gott, dich segnen bei allem, was du tust. Also, alle drei Jahre gibt es eine Sammlung für Arme und Bedürftige. Aber es gibt eine Sammlung. Und wer im Grunde nichts hat, wer in dem Verständnis da des Alten Testamentes, also weise ist, keine Eltern mehr hat, Witwe ist oder fremd in dem Land, der soll dann versorgt werden oder von diesem 10. sich was nehmen können. Und ich habe mir gedacht, wenn wir so in unsere Zeit denken, können wir dankbar für unsere Sozialsysteme haben? Von Krankenkasse, Bürgergeld, Arbeitslosenversicherung, Rente, Pflegeversicherung. Und wir haben hier in der Gemeinde einen Hilfsfonds. Das ist eine Kasse, wo wir einmal im Monat sammeln und Leute unterstützen, die für Geld brauchen. Soll schnell und unkompliziert sein, also ohne große Anträge oder sowas. Und ich muss sagen, wir brauchen diese Kasse einfach nicht so oft, weil wir doch eine ganz gute soziale Hilfe auch vom Staat haben. Gut, noch, aber dafür läuft es in meinen Augen gut. Der Hilfsfonds ist eben auch eine Möglichkeit, um Leute zu unterstützen, die mit nach Rehe wollen oder auf andere Konferenzen. Vineyard-Veranstaltungen kann man mich oder die Anna oder Leo immer mal gerne ansprechen. Genau. So, dieser 10. im Alten Testament, der den eine jüdische Familie bezahlt hat oder gespendet hat, betrug 23,3%, also inklusive diesem Festzehnten. Das waren so die Abgaben, die die so geleistet haben. Und der ein oder andere fühlt sich vielleicht an seine Gehaltsabrechnung erinnert, dass da ähnlich viel weg ist von dem Bruttolohn, den er hat, oder vielleicht auch mehr, vielleicht weniger. Aber das sind so die Abgaben, die die Juden damals gemacht haben. Und weswegen ich das so aufgefasst habe, sind im Grunde, haben wir verschiedene Dinge, die wir so im Leben bezahlen, wie Krankenversicherung und sowas, werden ja von unserem Gehalt abgezogen. Und dass dieses System, was es damals gab, nicht mehr so richtig mit dem System ist, wie wir heute leben, dass das so nicht vergleichbar ist. Also das, was wir da in der Bibel nehmen, nicht so rausnehmen können und eins zu eins in unser Leben übertragen können, sondern dass wir das irgendwie ableiten müssen. Ja, und die bekannteste Bibelstelle zum Thema Zehnten ist Maleachi 3, Vers 10. Und mag sie noch anschmeißen? Ja. Bring den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr Zebaoth sagt, stell mich damit ruhig auf die Probe. Seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Ich werde die Heuschrecken von euch abwehren. Sie werden die Ernteerträge nicht mehr zerstören. Auch der Weinstock auf dem Feld wird Früchte tragen. Das sagt der Herr Zebaoth. Das Volk Israel ist wohl mit der Zeit etwas nachlässig geworden mit den Zehnten, sodass etwas mau für die Priester war und Gott sie erinnerte und ermutigte, den Zehnten zu geben. Und in diesem Vers ist auch eine tolle Verheißung, dass Gott uns versorgt und noch mehr als das, er will uns auch finanziell segnen und uns vor Krisen bewahren. Und viele können wahrscheinlich auch God-Stories erzählen von Versorgung und finanziellen Segen. Und auch wir als Familie haben schon viel Versorgung und Segen erlebt. Also ich kann mich zum Beispiel selten erinnern, dass wir Minus waren. Andererseits hätte ich mir in anderen Bereichen vielleicht mehr Segen erwünscht. Und genau. Auf jeden Fall, also zum Beispiel mein Studium, das ich ja jetzt nicht erfolgreich abgeschlossen habe. Auf jeden Fall möchte ich einmal sagen, leben wir da auch in diesem Bereich von finanziellem Segen auch in einer Spannung von schon und noch nicht. Manchmal erleben wir es, manchmal fragen wir uns, wo bleibt das Geld, wo bleibt der Erfolg, wo bleibt das, was wir so dringlich erbeten haben. Und hören da nicht, aber genau. Und zum Zweiten habe ich für mich festgestellt, ist auch in welchem Kontext dieser Vers gesagt wird oder mit welcher Prägung man ihn hört oder liest oder versteht. So, gib, damit du gesegnet wirst, und wenn nicht, kann auch Gott für dich nichts tun, ist vielleicht manchmal so eine Überzeugung, die sich so in einen hineinlegt oder die man so mit sich trägt, auch wenn man es jetzt nicht so deutlich sagt oder nicht so zugeben möchte. Also ich habe das manchmal mal festgestellt, dass man, wenn man also das Evangelium erzählt, also die Botschaft, dass Jesus jeden Menschen liebt, für ihn gestorben ist und genau. Aber so in meinem Inneren hatte ich doch manchmal so Augenblicke, ist das für mich auch so, oder muss ich nicht das leisten oder dieses machen, damit Gott was in meinem Leben tun kann? Vielleicht kennt ihr es nicht, das ist sehr schön, aber ich hatte sowas schon mal. Nur mal so. Und genau, gib, damit du gesegnet wirst, und wenn nicht, kann Gott auch nichts für dich tun. Dieser Gedanke entspricht nicht der Botschaft Jesu. Und in allererster Linie sind wir Kinder Gottes, welche, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, angenommen und geliebt. Und ich glaube, dass im Thema Geben immer so eine Art Gesetzlichkeit reinrutschen kann. So, und ja. So, ich muss etwas tun, damit Gott mich annehmen kann, und das ist nicht von Gott. So, die Frage ist für mich, mit der ich auch so ein bisschen schließen möchte: Mit welcher Motivation geben wir in die Vineyard oder geben wir unser Geld ins Reich Gottes? Und ich glaube, erstmal ist es egal, was ich mit meinem Geld mache, ob ich es jetzt für irgendwelchen Blödsinn ausgebe oder einfach für mich behalte, weil ich irgendwie nicht bereit bin, also vielleicht auch zu wenig Geld ist. Gott liebt mich und ich bin angenommen. Und ich kann auch in solch einer Situation Gott um Sachen bitten, also dass er mich segnet. Und ich glaube auch durchaus, dass es passieren kann, dass Gott uns segnet, wenn wir ihn bitten, weil wenn wir ihn bitten, dann wird er uns keine Schlange geben, wenn wir ihn um ein Ei bitten. Ne? Und meine Sicht ist, dass ich das, was ich empfangen habe, mein Geld, damit kann ich was machen. Also ich kann natürlich das für mich behalten, aber ich bin, also ist meine Entscheidung, dass ich da mein Geld quasi einsetzen kann für das Reich Gottes, da was tun kann, dass Gott wirken kann. Und ich kraftvoll ins Reich Gottes geben kann. Genau. Amen erstmal. Ich meine, der zweite Teil wird noch sicher folgen, Finanzen im Neuen Testament. Ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert und was ich auch glaube, wenn das gut ist, dass wir darüber reden. Und wir kommen so langsam oder sicher zum Abendmahl.